Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Heute in Vertretung für Arne ist Marc wieder da. Hallo.
Hallo, schön da zu sein.
Und Arne sagt auch immer wieder, er ist eh kein großer Horrorfilm-Fan. Deswegen kann er sich diese Sendung heute eh schenken. Wir reden heute über The Thing Expanded. Das ist eine Dokumentation, die vom selben Team gemacht wurde, die auch schon Aliens Expanded vor, glaube ich, 3 Jahren gemacht haben. Eine sehr, sehr ausführliche Dokumentation über Genrefilme. Damals war es James Cameron Aliens mit 4 Stunden. Diesmal ist es The Thing von John Carpenter mit mehr als 5 Stunden.
Ein reiner Wahnsinn. 5 Stunden.
Ja, das ist insofern auch bemerkenswert, als das ja, also DVDs und Blu-rays kauft ja keiner mehr. Und das sind ja eigentlich so die Hubs für riesenlange Dokus und für Erklärungen und selbst auch für Goofs oder Bloopers oder die Audiokommentare. Durch das digitale Streaming-Zeitalter ist ja sozusagen diese Kunst auch ein bisschen verloren gegangen. Ne? Wenn man mal an die Herr-der-Ringe-Boxen denkt mit ihren riesigen, genau, so riesigen Erfolg Anfang der Nullerjahre. Stimmt. Mit den extra Extended Editions, die drauf waren. Und The Thing Expanded wurde, so wie auch schon Aliens Expanded, gedreht von Ian Nathan. Das ist ein Filmautor und Journalist, der mit Empire assoziiert wurde und heute Bücher schreibt, großer Filmbuff ist. Und genauso wie damals Aliens, wo James Cameron, Sigourney Weaver auch mitgemacht haben und alle anderen auch, Michael Biehn, Lance Henriksen, hat er auch diesmal bis auf Rob Bottin alle Lebenden bekommen, die er haben wollte. Also John Carpenter, der in Interviews ja sehr maulfaul ist.
Das muss man sagen, ja.
Sehr, ja. Ich habe ihn 4 oder 5 Mal interviewt und es war immer sehr wechselhaft mit ihm. Redet hier sehr ausführlich. Kurt Russell natürlich, der immer sehr viel lacht. Keith David ist dabei. Dean Kanday, der tolle Kameramann. Der Editor, auf dessen Namen ich blöderweise jetzt nicht komme, ist dabei. Stuart Cohn und Larry Franco. Also bis auf Rob Bottin sind tatsächlich alle dabei. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr viel gelernt auch wieder bei diesem Film.
Das will was heißen, weil du weißt ja nun schon eine Menge über einen. Das ist dein Lieblings-Carpenter, oder?
Ja, also ich finde ihn noch besser als Escape from New York. Und natürlich geht es in diesem Film auch viel, also Eli Roth, es gibt viele Talking Heads dort, also viele, die Fans sind. Issa Lopez, die Regisseurin dieser schrecklichen 4. True Detective Staffel, Night Country, The Thing für Arme. Eli Roth ist da, Frank Darabont auch, der sich ja sehr rar gemacht hat, ein Gefallener in Hollywood.
Mit dem der klagt immer noch wahrscheinlich.
Ja, ja, Dead. Ja. Der ist da zu sehen im Gespräch mit Guillermo del Toro. Und auch Colbert ist da, Stephen Colbert. Der ist doch Stephen, ne?
Stephen, ja.
Ja, Stephen Colbert, der ist ja ein Superfan von The Thing. Der hatte Carpenter auch schon mal in seiner Sendung. Und das ist eine sehr lustige Stelle. Er verweist, um mal gleich einzusteigen, typischer Geek-Talk, typischer Reddit-Fan-Talk. Und er hat es auf Reddit nämlich auch gefunden. Da hat er gesagt, ja, es ist doch völlig klar, dass Blair, also einer aus dem Team, einer der Infizierten ist, weil er bei der Obduktion des Thing-Körpers, des Monsters, einmal Gedanken verloren mit seinem Stift in das Gewebe eintaucht und sich das danach an die Lippen hält.
Ah.
Ne? Und da meinte Colbert, ja, das hat dann jemand gesehen auf Reddit. Und ich habe gesagt, natürlich, erst jetzt erkannt, ich sehe das auch schon. Also richtiger Nerd, eigentlich ein Nerd im Anzug und Brille, der da so da eingestiegen ist. Und dieser Film hat mir wirklich sehr, sehr viele Sichtweisen neu eröffnet. Einige wie Greg Nicotero, den man ja kennt von The Walking Dead, als Showrunner, glaube ich sogar, nicht nur Regisseur, kommt ja aus dem Make-up-Bereich, hat bei George A. Romero's Day of the Dead auch sehr, sehr gute Make-up-Effekte gemacht, bringt wieder diese elendige These auf, zu sagen, dass es einen Grund gibt, warum der Film gefloppt ist.
Und welche These?
Ja, es ist immer dasselbe. Man sagt immer, es ist E.T., der kurz vor angelaufen ist. Und Universal Pictures hätte das gesamte Budget, Marketing-Budget in E.T. gesteckt, in den lieben Außerirdischen, anstatt in das Ding. Ich halte das für ganz, ganz großen Kokolores.
Weil ja also, auch völlig verschiedene Arten von Aliens.
Ja, und der Punkt ist doch, weißt du, als 2001 der Herr der Ringe und Harry Potter angelaufen sind, wurden ja auch beide zu Hits. Die sind beide im Dezember angelaufen, wurden beide, Abstand von 2 Wochen, wurden beide zu Hits. The more, the better. Und das gilt auch für Außerirdische auch. Ja. Nur weil ich jetzt das Ding gerne sehe, als mörderisches Monster-Alien, heißt das doch nicht, dass ich kein Interesse hätte, ein Liebesalien zusätzlich zu sehen. Mhm. Umso mehr, desto besser. Also dieses Argument halte ich für extrem schwach zu sagen, dass der eine Film verantwortlich für den Misserfolg des anderen. Es ist ein urbaner Mythos, es ist eine Legende, die sich durch keine Intuition, durch keinen Menschenverstand stützen lässt.
Zumal es unterschiedliche Publikumsrichtungen hat, ne? Also völlig andere Menschen anspricht jeweils. Mir fällt gerade ein, Herr der Ringe und Harry Potter sind insofern ein schwieriges Beispiel, weil es natürlich gigantische Buchvorlagen hat, ne? Herr der Ringe nun mal über sehr viele Jahrzehnte und bisher noch nicht in der Form interessant und gut verfilmt, bis auf die Raff Bakshi-Nummer da. Und Harry Potter natürlich ein absolutes Phänomen zu der Zeit. Ne? Das hat E.T. nicht und das hat auch The Thing nicht, ne, in der Situation.
Ja, es gibt tolle Einsichten, also auch in die Crew dieser 12 Männer dort, die sind, manche sagen, es könnten Vietnam-Veteranen sein, mhm, weil die also ein bisschen rowdyhaft sind und so, oder so ein bisschen so wie so Verurteilte, die so Straflager, ja, Gulag-mäßig, genau, dahin so versetzt das, ne, werden, ja, genau, einfach, ne? Die da einfach ihre Zeit einfach auch vertreiben müssen. MacReady als Hubschrauberpilot, womöglich ein Vietnam-Veteran, mhm, Alkoholiker auf jeden Fall. Mhm. Ne? Er hat eine Sexpuppe auch, wurde rausgeschnitten. Also er ist auch wirklich einsam dort. Ne? Mhm. Und das Drehbuch, das sehr, sehr gute Drehbuch von Bill Lancaster, lebt ja von diesen extrem einfachen Sätzen.
Ja.
Ganz wunderschöne, einfache Sätze, mit denen die sich immer, den die versuchen, halt das Unbegreifliche, mhm, zu erklären. Ne? Dieser Film lief 82 an im Juni. Eli Roth sagt ja, ein Winterfilm, der im Juni anläuft, ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob das eine Begründung ist. Aber das war, es gibt ja auch The Future Was Now, ein sehr lesenswertes Buch von einem Autoren, dessen Name jetzt nicht einfällt, der diese 8 Filme nennt, die innerhalb von 2 Monaten im, mhm, Sommer 82 angelaufen sind. Ne? Ich weiß nicht, ob die alle zusammenkriege. Das sind Mad Max 2, The Thing, E.T., Tron, Conan, mhm, Blade Runner, haben wir schon 6, Poltergeist 7, mhm, auf den 8. komme ich nicht. Naja, auf jeden Fall 8 Filme und dass The Thing deswegen untergehen musste und hat ja auch vernichtende Kritiken bekommen. Aber Carpenter hat damals in einem Film gesagt, was ihr hier seht, werdet ihr nie wiedersehen in einem Film und das stimmt. Und das ist der Fangoria-Chefredakteur, auf den komme ich jetzt nicht, der wurde da auch interviewt, der hat gesagt, dieser Film konnte nicht für Make-up nominiert werden bei den Oscars, weil du für eine Make-up-Nominierung ja mal einen Menschen benötigst, der dem Make-up aufgetragen wird.
Genau, und das in dem Fall nicht.
Und das ist ja gleich das große Kompliment. Es sind ausschließlich animatronische Puppen, die, mhm, dort zu sehen sind. Sensationell.
Ja, die Effekte sehen halt, das muss man dazu sagen, eben heute auch noch fantastisch aus. Das ist in dem Fall nicht ganz so einfach, ne? Anfang der 80er. Gibt es einige Filme, die schlecht gealtert sind, weil die Effekte nicht gut sind. Oder weil sie eben so gemacht sind, dass man heute sieht, dass sie nicht gut sind. Das ist eben der Unterschied. Bei The Thing funktioniert das halt, weil die Art, wie es inszeniert ist, dem Ganzen die Möglichkeit gibt, einfach nicht zu scheiße auszusehen.
Ja, es gibt das Norris-Thing, das aus dem Bauch rauskommt. Und da hat irgendeiner in der Doku gesagt, ich glaube auch Issa Lopez war das, die hat gesagt, sie hat noch nie so einen Practical-Effekt gesehen, mhm, einer Skulptur, bei der sie wirklich alles bewegt hat. Ne? Als dieses, ja, Astgerüst lynchmäßig fast schon da bis zur Decke geht,
ja,
und sich alles bewegt. Ein anderer hat gesagt, es sieht aus wie ein mittelalterliches Gemälde oder, mhm, Hieronymus Bosch. Wer das sieht, vergisst es nie wieder. Und ich sage ja immer noch, dass man das gesehen hat in der Preis ist der große Preis von Wim Tölke.
Echt?
Dass man die Norris-Szene, ah, gesehen hat, ja.
Mhm.
Frank, wenn du das hörst, wir haben uns da mal rüber unterhalten, hast du ja versucht, eine Recherche zu starten, ob ich da falsch liege. Ich glaube, dass Wim Tölke sehr viele dieser alten Sachen gezeigt hat. Also, mhm, auch, ne? Hatte damals ja schon erzählt, dieses Flugmonster von Larry Cohen war das, glaube ich, oder Roger Corman, diesen einen Film.
Ja, ja.
Also, das war im deutschen Fernsehen durchaus auch mhm, zeigbar. Was man da gezeigt hat. Die haben ja unter anderem für diese Kennel-Szene da in diesem Hundezwinger auch echte Hundeleichen benutzt. Habe ich da auch, ja, gelernt durch die Doku.
Oh.
Ja, ja, die sind wirklich so zu den Tierheimen gefahren und haben Hundeleichen dann präpariert. Ne?
Ja, das
also
ist
auch fast schon ein bisschen widerlich. Ne?
Klingt hart, muss man sagen.
Ja. Aber dieser Fangoria-Chefredakteur hat auch einen sehr schönen Satz gesagt, ich kriege den nicht mehr richtig zusammen, aber er hat gesagt, der Unterschied zwischen dem Ding aus einer anderen Welt,
ja,
und Filmen wie American Werewolf ist, dass der American Werewolf sich auf seine Art schön und richtig ansieht und anfühlt, weil es ein Monster ist, der Wolf, in dem Assoziationen, mhm, diese zur Transformation haben können.
Man sieht sozusagen was, ja, man hat was in der Hand, das ist nicht praktisch.
Das Ding allerdings, gerade auch dieser Doppelkopf, dieser verzogene Doppelkopf, ja, Ding, fühlt sich einfach nur falsch an.
Mhm.
Uncanny. fühlt sich einfach nur falsch an in dieser Welt. Und das stimmt.
Was genau die Stärke ist. Ne? Ja. Also das ist auch die Intention dieses Films. So würde ich das sehen.
Ja.
Ich finde aber auch gleichzeitig, dass der Film, von den Filmen, die Carpenter bis zu diesem Zeitpunkt gedreht hat, der drastischste ist, was die Darstellung von Gewalt und von extremen Dingen angeht. Ne? Eigentlich ist Carpenter ja doch durchaus, auch wenn seine Anfänge ja irgendwo zwischen New Hollywood und B-Movie sind, jemand, der mit Psycho-Horror arbeitet. Wenn man an Halloween denkt, ist das ganz klar. Selbst wenn es der Anfangspunkt des Slasher-Films sein mag, aber es ist im Vergleich zu anderen...
Kein blutiger Film.
Genau, kein blutiger Film. Aber ich finde, The Thing ist da schon mal eine Nummer anders. Da geht es mehr auch auf visuelle Gewalt und man sieht sehr viel. Möglicherweise auch ein Grund, warum der Film nicht so angenommen wurde wie andere Filme.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Er hätte theoretisch sowohl The Fog als auch Halloween sehr blutig machen können.
Mhm. Ne? Hat er aber nicht gemacht.
Ich weiß nicht, ob er es nicht gemacht hat, weil er das Budget nicht hatte oder ob er eine andere Art von Psycho-Thriller da im Sinn hatte.
Mhm.
Aber es stimmt, es gibt ja einige Opfer, die man nicht sieht. Knowles, der Koch, dessen Tod man nicht sieht, weil sich die Szene mit so einem Monster in der Box nicht realisieren ließ. Mhm. Es gibt auch Fuchs, ein Forscher, der in einer Deleted Scene gezeigt wird, wie er an eine Wand genagelt wird, stattdessen alternativer Tod.
Ja.
Auch ein paar alberne Sachen, also Bennings, das erste Opfer, ne? Dieser berühmte Satz, it's Bennings, fällt dann ja auch, ist derjenige, der in so einer anderen, es gibt Storyboards davon, als auch Production Stills, von einem Mörder mit einer Skimaske erstochen wird.
Ja.
Von hinten, wo du denkst, es ist so Hitchcock-mäßig, aber da hat Bennings, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, hat er auch gesagt, Leute, warum sollte das Ding sich denn eine Skimaske aufsetzen, um nicht erkannt zu werden und mich dann umbringen? Ergibt überhaupt keinen Sinn.
Für ein Alien eine sehr merkwürdig menschliche Art, damit umzugehen. Ja. Dann
es, hat einfach, es hätte dramaturgisch nicht wirklich funktioniert. Ja. Das hat Carpenter einfach erkannt. Er hat unabhängig davon nicht nur Rob Bottin, der leider sich nicht für die Doku hat interviewen lassen wollte, jetzt Anfang der Nullerjahre hat er sich komplett zurückgezogen aus dem Filmgeschäft. Den hat er nicht bekommen, aber es wurde halt auch erzählt, also der Sohn von Stan Winston wird interviewt und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde auch Rick Baker involviert in das Ding, was ja was Besonderes wäre. Was heißt, du hast mit Stan Winston und Rick Baker, ne, fresh from Götter, Oscar Glory, ne, also vom American Werewolf und Robert Teen, den Newcomer, der schon das Ding gemacht hatte, wiederum einen Konkurrenzfilm zu American Werewolf, hast du eigentlich die Top 3 Leute gehabt als Maskenbildner. Also Carpenter konnte wirklich Geld ausgeben.
Mhm. Was er dann auch getan hat oder nicht, weißt du das? Also wird es im Film besprochen, wie das budgetmäßig geklappt hat?
Er hatte so viel Budget wie noch nie und weil der Film so ein katastrophaler Misserfolg war, gibt es die Szene, ich weiß nicht, ob wer das da erzählt, Franco das erzählt, er erzählt, wie sie danach in Hollywood in so ein Exec-Office gegangen sind von Universal Pictures und er hat sich sogar gemerkt, was der Produzent gesagt hat. Er hat gesagt, irgendwie die Dinge haben sich verschoben aufgrund von Dingen, die nicht in deiner Macht lagen. Also so ein bisschen drumherum geredet. Wir können dir leider die Regie von Firestarter nicht mehr anvertrauen.
Ja.
Und dann erzählt dieser Produzent, wie er und Carpenter dann 15 Minuten lang wortlos das Büro verlassen haben, den Fahrstuhl runtergefahren sind, diesem riesigen Bürogebäude, auch kein Wort miteinander gewechselt haben, in die Tiefgarage gegangen sind, kein Wort miteinander gewechselt haben, ins Auto eingestiegen sind, kein Wort miteinander gewechselt haben und dann losgefahren sind. Also der Schock saß tief.
Das glaube ich. Und das ergibt ja auch Sinn, ne, in der Situation, wie das gelaufen ist.
Naja, einer der Concept Artists hat zu Carpenter gesagt, Carpenter ist auch sehr lustig, dass dieses Ding, was wir entwerfen, also anders jetzt als das Ding aus einer anderen Welt, für 51, dieser Boris Karloff-Riesentyp.
Klar, ne? Völlig anders gedacht.
Völlig anders, eher so Who Goes There, wie in der Vorlage. Das Ding sollte so aussehen, wie alles, was es will, im gesamten Universum. Carpenter, jetzt verstehe ich. Das ist eigentlich sehr, sehr lustig, ne? Weil das zeigt auch, wie groß die Ambition gewesen ist.
Ja, klar. Vielleicht zu groß in der Situation. Ne? Vielleicht hat man auf etwas vertraut, was am Ende eben einfach nicht aufgehen konnte. Ne? Also zumindest, um den Menschen was zu vermitteln, warum dieser Stoff neu verfilmt wird und warum man diese Art von Richtung einschlägt.
Ja, und vor allen Dingen sind sich ja sowohl, also sogar die Leute innerhalb des Filmteams sind sich gar nicht darüber einig gewesen, wie man eigentlich Indizien erkennen kann, dass jemand infiziert ist oder nicht. Ne? Ja, genau. Großes Schlagwort Paranoia, Red Scare, ne? Also wem kann man noch trauen? Ne? Hard, trust is a hard thing to come by these days. Das sind ja so die großen Schlagwörter, mit denen der Film auch mal besprochen wird. Mhm. Und da gibt es auch sehr lustige Äußerungen. Also Dean Kandey sagt irgendwie, ja, jeder, der das Ding ist, ist rasiert. Deswegen ist Wilford Brimley, der Arzt Blair, in einer Szene, als er das Ding ist, rasiert zu sehen. Da sagt schon Carpenter so, wenn man sie zwischengeschaltet hat, so, ja, okay, komisch, ne? Und er sagt, Dean Kandey sagt irgendwie, ja, in der Blood-Test-Scene erkennt man an Palmer, dass er das Ding sein muss, weil ich ihn da so beleuchtet habe, als hätte er tote Augen. Mhm. Dann sagt Carpenter, Bullshit. Also nichts davon ist in meinem Plan. Er relativiert es ein bisschen, sagt, okay, wenn Dean das sagt, wird schon stimmen, aber eigentlich ist das Quatsch. Mhm. So, also sie sind sich selber nicht einig gewesen, was sie da eigentlich machen sollen.
Klingt ein bisschen so, als würde John Carpenter zumindest als der ausführende, inszenierende Mensch in der ganzen Geschichte dieser ganzen dem großen Kult ein bisschen misstrauen, ne, um den Film umherrscht.
Naja, aber er weiß ja, dass er den Kult noch anheizt, wenn er sagt, das ist kein Kult. Also ich habe ihn ja auch mehrmals über das zum Ding interviewt und auch angesprochen und dann sagt er immer wieder, Dude, it's just a movie. Mhm. Also er will diese Fanfiction oder Nerdgedanken eigentlich gar nicht teilen,
ja,
was natürlich Quatsch ist, weil er sich natürlich Gedanken gemacht haben muss. Ja. Ne?
Er schmettert ja auch mal alles ab, wenn es um irgendwelche politischen oder symbolischen Botschaften geht.
Ja, ja, es ist ein kluger Künstler, ne, der sich nicht erklären will. Die besten Künstler erklären sich nicht. Mhm. Ist ja einfach ganz normal, ne? Also es gibt wirklich schöne Sätze in dieser Doku, ne? Also gibt ja immer, Carpenters Vorbild ist ja Howard Hawks,
ja,
und baut dementsprechend auch eine Dichotomie auf zwischen Hawks und John Ford. Und einer seiner Weggefährten sagt, das Ding ist eine Howard Hawks Creature. Mhm. It is a creature defined by its actions. Mhm. Und das macht so ein bisschen, gibt auch ein bisschen das Motto des Films auch preis, weil das Ding ja tatsächlich wirklich nie erklärt wird.
Ja.
Und keiner der Charaktere dieser 12 antarktischen Forscher und Piloten und Köche da tatsächlich irgendwie einen Hinweis gibt für den Zuschauer, dass wir mehr wissen können als die Figuren. Mhm. Wir wissen nie mehr als die Figuren. Mhm. Wir werden genauso überrascht wie die Figuren selbst in dem Moment. Ja. Ne?
Zumal die Antarktis natürlich ein idealer Raum ist. Es gibt keinen anderen Film, der bis zu diesem Zeitpunkt gemacht wurde, der sich auseinandergesetzt hat mit der Antarktis als einem solchen unbekannten Gebiet, in dem das Unheimliche notwendigerweise irgendwie angeordnet werden kann, weil man eben nichts versteht, ne? Weil man nicht weiß, wie die Antarktis ist, weil sie so groß ist, weil irgendwo da etwas steckt, was uns Menschen vollkommen unbekannt bleiben, ja, muss. Ne?
Ja, ja, also die interviewen da auch so einen Antarktis-Bewohner, also einer, der immer so die Stellung der hält, diese Station, mhm, der das Ganze auf den Realismus abklopft. Bisschen albern vielleicht, ne? man muss es ja nicht abwägen damit, ob es realistisch ist oder nicht, aber er sagt, dass tatsächlich bei kurzem Aufenthalt allein schon minus 70 Grad oder so, also MacReady mit seinem Cowboy-Hut und diese Lederjacke müsste sofort erfrieren eigentlich. Der könnte das eigentlich gar nicht aushalten, aber es sind halt so, ja, das ist ja die Filmmagie, ne? Mhm. Das kann man irgendwie ertragen. Das Ding wiederum kann ja auch eingefroren werden. Das ist natürlich so T2-mäßig, Terminator, ja, 2, also Cameron hat natürlich diesen Gestaltwandler damit halt irgendwie auch mitgemacht. Mhm. Man darf eins nicht vergessen, dieses Ding, das will, also es gibt ja immer die Frage, das sagt auch Colbert, wer ist das? Ist es ein Pilot dieses Raumschiffs? Ja. Ist es ein Gefangener des Raumschiffs? Ist es ein Testobjekt des Raumschiffs? Es trudelt und schludert ja irgendwann auf die Erde vor Millionen Jahren ein. Und man weiß nicht genau, welche Rolle das Ding da eigentlich drin hat. Ne? Issa Lopez sagt völlig zu Recht, warum sind die eigentlich nie ins UFO eingestiegen? Mhm. Das habe ich immer vergessen, Carpenter zu fragen. Man sieht das UFO, die Luke ist offen.
Ja.
Ich glaube, wenn die da eingestiegen wären, hätten die auf alles eine Antwort bekommen.
Möglicherweise, ja. Oder sie wären auch auf was anderes getroffen, was sie, ja, nicht geahnt hätten.
Es hat das Carpenter versucht zu machen, vielleicht auch aus Budgetgründen. Mhm. Aber wie gesagt, dieses Ding will überleben. Es gibt auch einen Roman, der aus der Perspektive des Dings erzählt wird, wie es versucht zu überleben. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das UFO, die treffen ja auf ein UFO, das Blair-Ding gebaut hat.
Ja.
Es will also gar nicht den Planeten besiedeln. Blair sitzt ja an seinem Computer und berechnet aus, in 27 Stunden ist die ganze Welt infiziert, wenn es sich von hier aus jetzt weiter fortbewegt. Mhm. Er baut ein UFO. Warum lassen sie das Ding nicht wegfliegen? Das, ja, habe ich mich bis heute nicht verstanden. Das Ding will fliehen. Das will ja auch nur überleben. Es überlebt, indem es absorbiert, aber es will eigentlich nur fliehen. Warum zerstören die das UFO? Das verstehe ich nicht. Mhm. Was soll da passieren?
Ja, das habe ich mich auch immer gefragt. Das ist eine Situation, die einfach unklar bleibt, ne, in der Situation. Vielleicht aber auch wieder aus Budgetgründen, ne,
ja,
wenn man das so macht.
Eli Roth sagt ja, entscheidend ist, dass ein Film überhaupt irgendwann mal die Bedeutung erhält, den er verdient, die er verdient. Es ist ein schwacher Trost. Ich glaube, ich wäre so wie Carpenter extrem verletzt, wenn mich alle vernichtet hätten nach diesem Film.
Ja.
Ich glaube, dass man 20, 30 Jahre später davon nicht mehr so viel hat. Also klar, monetär wahrscheinlich eh nicht, höchstens durch Blu-ray-Verwertungen oder vielleicht irgendwelche Lebenswerkauszeichnungen, die sich auf das Ding beziehen.
Ja.
Für mich wäre das ein schwacher Trost. Du arbeitest ja Jahre daran und ich glaube, das ist die Narbe, die da bleibt.
Die Frage ist doch auch für John Carpenter, wie hat sich es danach weiterentwickelt? Ne? Also ist John Carpenter aus der Liga rausgeflogen, in die er sich selber reingearbeitet hat? Was würdest du sagen?
Naja, Christine, er hat ja danach sofort die Stephen King-Gelegenheit bekommen. Also es wird versäumt zu sagen. Er hat Firestarter verloren, aber Christine einen besseren Roman dafür bekommen, wenn auch keinen guten Film gemacht. Der allerdings ein annehmbarer Erfolg war und mit weniger Risiko behaftet.
Ja, genau, weil ja eigentlich alle Ingredienzien da sind, ne, um erfolgreich zu sein. Diese Stephen King-Vorlage, diese Autovorliebe, ein Horrorfilm, der nicht zu sehr horrorhaft ist, eigentlich so ein bisschen auch in diese American Werewolf-Geschichte reinpasst. Ne, also sanfter Grusel eigentlich. Ne.
Ja, er hat den Roman schon einigermaßen umgeändert. Ne. Also es gibt ja auch Zombie-Gestalt in einem Roman und er hätte so eine Rock'n'Roll-Fantasie. Arnie Cunningham, Harry Dean Stanton macht da mit, also eine 50s-Fantasie mit so einem Plymouth Fury.
Unbedingt,
klar, ja. Das Auto hat ja dadurch erst seine Gestalt bekommen für viele. Das vergisst man oft, ne?
Ja.
Als europäischer Leser, wenn du den Stephen King-Roman gelesen hast, ich glaube, der ist von 81, dann liest, ja, er fuhr den 58er Plymouth Fury. Weiß doch keiner, wer das ist. Konntest du auch nicht im Netz nachgucken, was es ist.
Ja.
Der Film hat Christine die Gestalt gegeben, das hat er gut gemacht. Big Trouble in Little China war dann Wiedervereinigung mit Kurt Russell. Auch ein unterschätzter Film, ein westlicher, asiatisch, kampfstiliger Film.
In der Zeit vielleicht auch nicht so auf der Hand liegend. Ne?
Ja. Ja. Natürlich Starman, Jeff Bridges. Ich glaube, das ist der einzige Carpenter-Film, der überhaupt je eine Oscar-Nominierung bekommen hat, nämlich für Jeff Bridges.
Ja, ja, klar.
Aber auch da natürlich zwei Jahre nach E.T., das hätte seine Rache sein können, sofern denn E.T. dafür verantwortlich gewesen ist, dass das Ding nicht abgeliefert hat. Aber letzten Endes ist der Starman auch eher ein Roadmovie und Liebesgeschichte.
Und noch romantischer, ne, als E.T. das hier sein könnte. Ne?
Eine Frau, die dann doch noch schwanger sein kann, weil sie es immer gewünscht hat. Naja, also
mich würde noch eine andere Sache interessieren. Nämlich, also ich habe immer das Gefühl, John Carpenter ist eigentlich als Musiker für die elektronische Musik fast ein bisschen bedeutsamer als Regisseur für das Kino selbst. Was vielleicht ein bisschen unfair ist, weil viele seiner Filme haben natürlich Kultstatus und sie haben die jeweiligen Genre auch entscheidend geprägt. Aber wenn ich an diesen Film denke, denke ich natürlich auch daran, dass die Musik eben in diesem Fall nicht von ihm ist, sondern eben...
Ja, die ist zur Hälfte schon von ihm.
Ah ja, okay.
Also das gilt also... registriert ist Ennio Morricone, das war für Carpenter auch in Ordnung.
Und auch wichtig, oder?
Er hat ja immer kokettiert, dass er, wann immer er es sich leisten konnte, andere genommen hat. Und er nur in der Not selber mit Alan Howard komponiert hat, wenn er kein Geld mehr hat. Das ist ein bisschen Koketterie, ja, weil natürlich, er hat gesagt, oh, Jack Nietzsche für Starman, endlich habe ich den bekommen, Morricone für das Ding. Aber die ergänzen sich sehr gut. Also Carpenter
finde ich auch, ja.
Carpenter hat die elektronische Komponente gemacht und Morricone diese Geigenschlieren, die Verzweiflung darstellen sollen.
Genau.
Und dieser Doppelherzschlag dieses berühmten Basses von The Thing, Dam-Dam, das ist halt Carpenter natürlich. Ne?
Okay.
Und da besteht auch überhaupt kein Zweifel mehr heute dran. Und das ist ja dieser Alien-Herzrhythmus, der so unnatürlich ist.
Absolut.
Doppelschlag. Unmöglich. Wirklich ein herausragendes Motiv, mit der Film ja auch eingeleitet wird. Es endet ja dann so ein bisschen mit diesem Endmonster. Final Boss gibt es ja am Ende.
Ja.
Das so ein bisschen leider die Spannung rausnimmt. Ich finde, dieses Riesenmonster, das aus allen Monstern besteht, auch das hat ja Cameron für Terminator 2 als der T-1000 in dieser Kochbrühe da landet da und da alle vor nochmal durchgeht, so ein bisschen nachgemacht. Auch hier siehst du nochmal den Hund, der sich verwandelt. Du siehst das Blair-Monster, du siehst den dicken Norris und so. Das finde ich fast ein bisschen viel und die wollten ja eine Stop-Motion-Sequenz noch zeigen, dass das Monster noch deutlicher zeigt, haben sie dann aber zum Glück nicht gemacht. Ja, ich sehe schon, du bist schon ein bisschen erschlagen von
Ich wundere es nicht, aber ich finde es total faszinierend, wie viel du so immer erzählen kannst aus diesem ganzen Bereich, weil ich glaube, mir fällt es echt schwer, mich so reinzuversetzen in diese ganzen Nerd-Strukturen und diese vielen Hintergründe, die da so drinstecken.
Ach, herrlich, müssen. 5 Stunden auch. Aus den Produktionsnotizen, die haben ja dann in British Columbia, glaube ich, gedreht, also die Exteriors, die Außenaufnahmen. Und da erzählen der Schauspieler von Windows, der sich den Namen Windows da selber im Film geben wollte, vielleicht auch im Kontrast zu Mac, ne? Also Macintosh gegen Apple, wer weiß, von so einer Busfahrt zu den Dreharbeiten. Also da sind alle 12 Mitglieder drin und dieser Busfahrer ist sehr waghalsig gefahren. Kennt man eigentlich nur aus Afrika oder Asien, ne? Wenn die so ohne zu hupen um die Kurve fahren. Und da wurde der Schneefall immer höher und stärker. Die sind ein Gebirge hochgefahren und dann ist es passiert, der Bus kam in Schlittern und stand schon mit zwei Reifen über einem Abgrund. MacReady, also Kurt Russell, ist dann aufgesprungen zum Busfahrer, hat das Steuer, wie er erzählt, so rumgerissen. Die haben den Wagen zum Stillstand gebracht und dann sind alle 12 Schauspieler und die Busfahrer natürlich, Kameramann wahrscheinlich Dean Kande, ganz langsam schleichend dann durch die Vordertür raus. Der Bus ist dann nicht runtergefallen, die Klippe, wie es im Film wäre, aber sie mussten halt da raus und haben den Bus dann wieder hochgezogen.
Ja.
Dann sind sie zu spät zu den Dreharbeiten gekommen. Carpenter stand dann da mit Fluppe und meinte, was braucht ihr denn so lange? Was habt ihr so lange gebraucht? Und darüber müssen alle jetzt auch lachen, weil sie erzählen, fast wären alle gestorben. Alle 12 Thing-Darsteller wären fast gestorben.
Das wäre eine Geschichte.
Das wäre eine Geschichte gewesen. Ja. Und ja, nun kann man sich ja, also Guillermo del Toro sagt den lustigen Satz, warum dieser Film diesen Kultstatus hat. Er sagt das, wenn ich jetzt so versuche, richtig nochmal zusammenkriege. You see it once and then it's dating.
Ja.
Three times is casual dating. And if you saw it more than 6 times, you are married. Und das trifft es auch, um diesen Kultstatus dieses Films auch nochmal zu betonen. Carpenter spricht einmal über E.T. in dem Film und sagt, ja, Stephen ist ein guter Mann, aber der Film, der ist nichts für mich. E.T. mit seinem Humpty-Dumpty-Hals. Ist so hoch runterfahren. Das ist sehr lustig. Ich habe ihn noch nie was Negatives über Spielberg oder E.T. sagen hören. Hier kommt es soweit. Das Ende des Films ist natürlich wichtig. Guillermo del Toro sagt dazu, das ist sowas wie ein Rorschach-Test, wenn man alles hineininterpretieren kann.
Ja, jeder hat seine eigene, sein eigenes Bild, seine eigenen Gefühle dazu, das stimmt.
Ich möchte mal ganz kurz zitieren aus einem der Interviews, die ich mit Carpenter geführt habe, über das Ende. Und da frage ich ihn, ja, alle reden über das Ende, ne? Wie geht das denn jetzt eigentlich aus? Ne? Und dann sagt er, ja, ich habe hoffentlich Verständnis, dass ich das besprechen will. Ne? Und dann sage ich zu ihm, ja, in einem Interview davor haben sie es aber schon mal mit mir besprochen. Da haben sie gesagt, haben sich versehentlich verraten, dass überhaupt einer der beiden infiziert ist. Weil er gesagt hat, ja, I know who the thing is. Ne? Und dann hat er sich da halt widersprochen und gesagt, nein, das habe ich nie gesagt. Ne? Das ist wie beim UFO-Absturz in Roswell, die Antwort kennt keiner, also das stimmt nicht. Ne? Ja. Und ich glaube, dass Colbert in der Doku sagt, dass Carpenter durchaus ein Konzept hat, ob jemand das Ding ist oder nicht. Also, ja, dass es nicht als offenes Ende gemacht
wird, sondern würde das nicht ein Konzept ist.
Und dann habe ich zu Carpenter gesagt, dass MacReady nicht das Ding sein kann. So, und dann sagt er, okay, woher wollen Sie das denn wissen? Und dann sage ich, er sprengt das Endmonster in die Luft, also das Blair-Monster, und setzt sie danach erschöpft in den Schnee. So. Und dann sagt er, ja, aber Ihnen ist auch schon aufgefallen, dass es Schnitt gegeben hat. Ne? Also, was ist dazwischen passiert? Oftmals wissen ja die Charaktere nicht, dass sie überhaupt infiziert sind.
Ja.
Ne? Also MacReady tut vielleicht einfach nur so, als wäre er noch ein Mensch.
Ja.
Als er dann Charles trifft, den anderen Überlebenden. Ne? Und dann sage ich, warum sollte er gegenüber Charles so schauspielern und so tun, als wäre er das Ding? Ne? Außerdem hätte er danach doch sofort den einzigen Überlebenden angegriffen. Er muss sich ja nicht mehr verstecken.
Genau.
So, ne? Und sagt aber, sagt Carpenter auch, ja, aber wieso? So ein 1:1 Angriff habe ich doch vorher auch nicht gezeigt. Stimmt halt auch. Ne?
Ja, also
es ist nicht zu sehen, wie die Infektion, der Übergriff erfolgt, nur in der großen Runde. Ne? Also er hat jedes Mal eine sehr, sehr gute Antwort gehabt. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann lassen wir das jetzt irgendwie. Ne? Also meine Theorie ist, es kann nicht Child sein. Es gibt ja diese Atemtheorie des gefrorenen Atems, zu der Keith David sagt, irgendwie, das ist Quatsch, das ist eine Sache der Beleuchtung und Art und Weise, wie man in ein Feuer hineinspricht, ob man den Atem sieht oder nicht. Und dann habe ich aber irgendwie auch zu Carpenter gesagt, ja, wieso dämpfen Sie eigentlich immer so diese Erwartungen oder diese Fanfiction? Wieso geben Sie dem immer so abwehrende Antworten? Ne? Und dann sagt er, die Frage nach dem Ende ist völlig bedeutungslos und es ist mir auch egal.
Was ich ihm auch abnehme, dass es ihm völlig egal ist.
Und dann meinte er, wir wissen nur eins, das Monster lebt weiter, spielen Sie doch das Thing-Brettspiel. Ne?
Ja.
Also ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es schade. Also das ist, er muss ja nicht sagen, okay, sie haben recht, das wäre auch albern oder so. Ja. Aber dass er diese Gedankenspiele nicht mitspielt, finde ich einfach schade.
Ich finde das so lustig, weil das ist einfach so eine Sache, die dich persönlich dann auch angreift, ne? Wenn du das Gefühl hast, dass ihm das so wurscht ist und du aber das gerne wissen möchtest. Ne? Das ist bei mir völlig anders. Also ich kann das total nachvollziehen, dass er da gar keine...
It's just a movie, dude.
Genau, it's just a movie.
Ja, aber das darfst du als Regisseur eigentlich nicht sagen.
Ja, ich glaube, ihm ist das aus persönlichen Gründen nicht wichtig, weil ich glaube, es ist ein Film von ihm und ich glaube nicht, dass er das Gefühl bekommt, dass dort ein ganzes Universum um diesen Film rum sein muss. Ne?
Also was ich im Interviews mit Schriftstellern oft erlebe, die natürlich noch näher am Stoff sind als Regisseure, die oft ein fremdes Drehbuch verfilmen ist, dass die das sehr lieben, über Charaktermotivation in Entwicklungen zu sprechen.
Ja, weil sie über Charaktere denken, ne,
ja, wahrscheinlich. Und natürlich... weil das doch Themen sind, die von der eigenen Persönlichkeit ablenken.
Absolut.
Ne, wenn du mit Tarantino über die Figur des Hans Landa sprichst, ist das viel besser, als wenn du Tarantino danach fragst, warum er so viel Gewalt inszeniert, wo er dann immer ausrastet in Interviews. Ne?
Ja, ja, weil ihn das, glaube ich, man kommt nicht viel weiter, wenn man das immer wieder fragt, ne, bei ihm.
Ja, dann wird er halt wütend, weil es dann auch so politisch dann auch einfach.
Vielleicht schlummert in Tarantino ja eigentlich nicht nur ein Regisseur, sondern ein Autor. Ne?
Ja, ja, genau. Es ist zudem auch sein eigener Autor. Ja, dieses Drehbuch von The Thing ist wieder von Bill Lancaster. Ein schönes Drehbuch. Und ja, also ich kann diese Doku schwerstens empfehlen. Es gibt sogar ein Kapitel, das dreht sich nur um den Hut von MacReady.
Sehr hübsch.
Ich finde ja nur diese Diskussion über Paranoia und AIDS, ne, dieser Bluttest, das Zentrum des Films ist ja dieser Bluttest.
Ja.
Und
bisschen früh vielleicht für die Zeit.
Ja, 82. AIDS war damals die gefährliche Krankheit, von der es hieß, nur Homosexuelle würden sich anstecken.
Ja.
AIDS war als Terminus noch gar nicht so verbreitet. Ne?
Ja, das stimmt.
Und der wird auch ein bisschen viel hineingedeutet. Aber die lassen da auch irgendwie so eine, weiß nicht, so Astrophysiker oder Bakteriologin auch zu Wort kommen, der gesagt, diese Reaktion der Flucht des Blutes vor diesem entzündlichen Ding, das ist durchaus realistisch, das kann man sich vorstellen. Ein bisschen pathetisch sei, dass sie alle so die Hände aufschneiden lassen für das Blut, für den Bluttest und solche Sachen. Das ist vielleicht ein bisschen viel gemacht, ne? Aber ja.
Und welche von diesen beiden Dokumentationen, die du jetzt angesprochen hast, findest du besser? Die über Aliens oder die jetzt hier über The Thing?
Die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Ich würde beide gleich gut finden. Mhm. Aliens erzählt eine Erfolgsgeschichte. Das ist eine strahlende Siegergeschichte. James Cameron, der Amerikaner, über den sich die Pinewood-Leute, der hat ja da mit Gewerkschaftern zusammengearbeitet, den wurden ja Leute gestellt, lustig gemacht haben. Ja, dieser 32-jährige Ami mit dem Vollbart. Er kommt ja zu uns ins Bond-Studio und will uns hier was erklären. Und Cameron ultra lustige Geschichten erzählt in der Doku halt darüber, dass die Briten auch immer darauf geachtet haben, ihren 17-Uhr-Tee einzunehmen.
Ja, ja, die Geschichten gibt es in unterschiedlichen
Varianten. Unterbrechung der Dreharbeiten. Ja. Und dann mal Cameron irgendwas, jetzt reicht's mir aber mal. Dann ist er den Leuten hergelaufen, was die eigentlich machen. Und dann hat er gesehen, wie die sich wirklich so Queuing-mäßig halt irgendwie an so einem fahrenden Stand in den Studios angestellt haben, so 100-Meter-Schlange und da geduldig ihren Tee getrunken haben. Egal, wie weit die mit den Dreharbeiten waren, die waren in Gedanken.
Immer zur selben Zeit, immer.
Und dann hat Cameron sich einfach da auch angestellt. Dann mache ich das jetzt auch. Ne? Das jetzt erzählt eine Erfolgsgeschichte against all odds. Ne?
Ja.
Wie kann man den Ridley Scott-Film toppen?
Mhm.
Und das ist ja Cameron auch gelungen. Er hat den Film ja getoppt. Und dass danach nichts Besseres kam. Sowohl unter den Aliens-Filmen, als auch, ich persönlich finde, im Actionfilm. Das ist der beste Actionfilm aller Zeiten.
Da würde ich sagen, hat er sich selber getoppt mit Terminator 2. Hat er
kann man auch sagen, getoppt. Ja. Aber er hat halt, wie man sagen würde, die Messlatte gesetzt, irgendwie Aliens. Ne? Es ist eine Erfolgsgeschichte und ich stelle mir es auch schwieriger vor, jemanden wie James Cameron und Sigourney Weaver zu begeistern, da nochmal mitzumachen.
Ja,
weil das keine Has-Bins sind.
Ja.
Kurt Russell ist auch kein Has-Bin, Keith David ist auch kein Has-Bin, aber man muss es über John Carpenter sagen, er ist als Filmemacher natürlich ein Has-Bin, weil er seit 2009 keinen Film mehr gedreht hat.
Mhm.
Danach noch irgendwie Shortfilmsequenz und ein Musikvideo zu Christine, aber das war's.
Ja.
The Thing erzählt die Geschichte einer Niederlage und Wiederauferstehung als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. So, das ist ein anderes Milieu nochmal, ne? Ja.
Ja, und der Horrorfilm zu der Zeit auch noch ein anderer, als er das später war, ne? Also auch als John Carpenter im Grunde nur noch angefangen hat, sich selbst zu zitieren und sich im Kreis gedreht hat mit vielen Stoffen.
Ja, die widmen ja den Spezialeffekten der 80er wirklich ein sehr, sehr großes Kapitel und natürlich auch dem Prequel The Thing von 2011.
Ja.
Das ich irgendwie gerne mögen würde und eine schöne Atmosphäre hat, aber sobald du CGI hast,
ja,
minus Haptik also, siehst du einfach, dass es nicht funktioniert.
Absolut, ja.
Das ist einfach, das sieht beknackt aus. Da hast du Tentakel, die aus Pixeln bestehen.
Mhm. Nee, das sieht scheiße aus.
Ja, hast keine Angst vor. Sagen, ne? Gut besetzt, ne, mit Mary Elizabeth Winstead und Joel Edgerton. Aber, ja. Er endet ja da, wo The Thing anfängt, ne? Genau. Mensch, Marc, jetzt hab ich dich ganz schön totgeredet, ne?
Totgeredet hast du mich nicht, aber du hast mich mit vielen Sachen auch überzeugt, die ich noch nicht wusste. Das ist wahnsinnig spannend, ja, gerade in dem Feld. Und ich glaube, was wir beide ähnlich haben, ist eine Begeisterung für John Carpenter als Künstler, der, wie du sagtest, ja immer sehr maulfaul ist, was so die eigenen Dinge angeht, um zu reden über das, was er so gemacht hat. Aber das macht ja im Grunde den Mythos teilweise nur größer, ne, um seine Filme und auch um seine Musik vor allem.
Ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine Art von Strategie, ne? Mhm. Yes-No-Antworten, ja, und so. Und einmal war er so genervt, dass er zu mir gesagt hat, ich stimme mit allem überein, was sie sagen.
Mhm.
Das war eigentlich sozusagen...
ich höre auf, mir darüber Gedanken
zu machen. Ja, das war so mit das Härteste, was mir jemals ein Regisseur gesagt hat, weil er dann langsam auch zeigen wollte, er zum Ende kommen will. Es ging, glaube ich, um Escape from New York. Über den haben wir da, glaube ich, geredet.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, dieser Film, sofern er ihn noch bekommt, denn er ist limitiert, zumindest als physische, also als Datenträger, ne? Also kriegt das als Blu-ray. Digital ist ihm sicher noch zu erwerben.
Aber nur als Import wahrscheinlich, oder?
Das ja, klar, du musst direkt über die Website bestellen. Ja. Und der ist auch limitiert, wie gesagt, als Blu-ray. The Thing Expanded, über 5 Stunden. Und der Vertreiber oder der Produzent heißt Creator VC. Mhm. Creator wird das Englische und VC. Also eine klare Empfehlung. Für mich, genauso wie Aliens Expanded, eine 5 Stunden lange, 5-Sterne-werte Doku.
Gute Unterhaltung für jeden, der es gucken möchte.
Auf jeden Fall. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.